Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mit Gerd Schröder am Mikrofon herzlich willkommen. Hat die Globalisierung ihre beste Zeit hinter sich? Handelssanktionen bremsen die weltweite Wirtschaft und so mancher deutsche Unternehmer kehrt zurück aus den einst hochgelobten Billiglohnländern in Asien. Das ist unser Thema heute in den Zeitfragen. Mit dem wirtschaftlichen Aufstieg von China und Indien hat die Globalisierung richtig Fahrt aufgenommen. Arbeitsintensive Branchen in Hochlohnländern wie Deutschland wanderten ab nach Fernost und schienen für immer verloren. Doch manche Unternehmen, die ihre Produktion vor Jahren an billigere Standorte verlagert haben, denken inzwischen um. Zum Beispiel in der Textilindustrie. Strickroboter und digitale Produktionsverfahren sorgen dafür, dass die Produktion in Deutschland wieder lohnend erscheint. Alexandra Gerlach hat sich in Sachsen umgehört, einem Textilstandort mit langer Tradition.
Also wir arbeiten hier mit vollelektronischen Kleinrundstrickmaschinen. Die Nadeln sind also hier in dem Strickzylinder kreisförmig angeordnet.
Thomas Lindner lässt es sich nicht nehmen, seinen Gast persönlich durch die Produktion von Lindner Socks zu führen. Nur wenige Schritte und zwei Türen trennen seinen großen Besprechungsraum von der Produktionshalle, wo rund 100 Strickmaschinen lärmend ihren Dienst versehen. Auf einem Tisch am Eingang zur Produktion ragen 4 nackte Holzbeine in die Luft. Lindner bleibt stehen und erklärt:
Hier werden die medizinischen Kompressionsstrümpfe eingemessen. Das sind unsere Damenbeine, das sind die 2 Herrenbeine. Also die unterscheiden sich im Umfang logischerweise und Schuhgröße. Und mit diesen Messsonden wird dann quasi der Druckverlauf eingestellt.
Der 48-jährige Thomas Lindner ist Familienunternehmer in der 4. Generation. Gegründet haben seine Urgroßeltern die Strumpffabrik im sächsischen Hohenstein-Ernsthal, dem Geburtsort von Karl May, im Jahr 1890.
Es ist also ein ganz klassischer Textilbetrieb, der sich seit Beginn an mit der Herstellung von Strumpfwaren beschäftigt, ursprünglich ausschließlich mit Herrenstrümpfen, mittlerweile aber mehr und mehr in Richtung Medizinprodukte, Sportkompressionen, sodass also der modische Teil unserer Produktpalette also nur noch einen kleinen Anteil hat.
Produziert wurden hier bis vor wenigen Jahren vor allem Diabetikersocken, Bandagen und Stützstrümpfe. Neben dem Betrieb am Stammsitz in Sachsen hat Lindner noch eine weitere Produktion in der Türkei. Die laufe gut, sagt der Firmenchef, doch investieren tut er seit 3 Jahren hier in Sachsen. Neue Strickmaschinen wurden angeschafft, die Produktion erweitert und spezialisiert auf besonders muskelschonende Sportsocken. Die Spezialstrümpfe werden über den eigenen Online-Shop und den Fachhandel vertrieben.
Wir haben einen sehr erfolgreichen Internethandel. Dort erwarten unsere Kunden eine Belieferung innerhalb von 24 Stunden. Mit individualisierten Produkten, und das können Sie natürlich nur realisieren, wenn Sie vor Ort sind und auch vor Ort produzieren und individualisieren können. Und das können wir natürlich von unserem Standort hier perfekt.
Die Individualisierung der Produkte mit Initialen, Logos oder Bedruckung stehe hoch im Kurs, sagt Strumpffabrikant Lindner. Außerdem Nischenprodukte wie eine nach DDR-Patent neu entwickelte Socke, die Zecken abweist. Der Kunde habe zwar keine Geduld, lange auf sein Produkt zu warten, sei aber durchaus bereit, für den schnellen Service und Made in Germany einen höheren Preis zu zahlen.
Das hängt sicherlich mit veränderten Konsumverhalten zusammen. Der Preis, der bis jetzt, sagen wir, im Vordergrund gestanden hat, hat heute nicht mehr das Primat, sondern Dinge wie eine ökologische Produktion, nachhaltige Produktion, ordentliche Lebens- und Arbeitsbedingungen spielen heute beim Vertrieb textiler Produkte eine immer größere Rolle. Und diesen Themenkreis kann man eigentlich nur dann Rechnung tragen, wenn sie tatsächlich auch die volle Kontrolle haben. Und die hat man natürlich nur, wenn sie also fort produzieren.
In Chemnitz, nur wenige Kilometer entfernt, beobachtet auch Yves-Simon Gloy, der geschäftsführende Direktor des Sächsischen Textilforschungsinstituts, aufmerksam die neue Entwicklung. In den Rückkehrbestrebungen deutscher Textilunternehmen, die ihre Produktion aus ehemaligen Billiglohnländern wieder in das Hochlohnland Deutschland zurückverlagern, glaubt Gloy bereits einen neuen Trend zu erkennen.
Ein maßgeblicher Treiber für diese Entwicklung ist zum einen, näher zum Kunden zu kommen. Also ich selber habe Projekte mit Adidas durchgeführt, Speed Factory. Adidas hat ja eine Schuhfabrik in Ansbach eröffnet, wo circa 500.000 Paar Schuhe im Jahr produziert werden. Und da war eine Triebfeder Motivation zu sagen, wir wollen näher zum Kunden.
Doch Gloy sieht auch Grenzen für diese Entwicklungstendenz. Man müsse die Textilbranche mit ihren verschiedenen Strömungen sehr differenziert betrachten. Nicht alle Unternehmen würden wieder mehr auf Made in Germany setzen, denn
andererseits gibt es natürlich auch noch Tendenzen, gerade in der Textilbranche, Fast Fashion, dass es Kunden gibt, die sagen, nein, diese Individualisierung interessiert mich jetzt nicht. Für mich muss das hauptsächlich preiswert und billig sein. Das ist so eine andere Strömung und da bin ich auch der Meinung, wird es Produktion nicht unbedingt geben, die zurückkommt. Da wird es sicherlich auch noch Produktion geben in Ländern, wo die Lohnkosten entsprechend gering sind, um solche Bedürfnisse zu befriedigen.
Der Chemnitzer Textilforscher prognostiziert für die Zukunft eine stärkere Regionalisierung der Produktion. So habe Adidas bereits eine weitere Roboterfabrik in den USA, einem für den traditionsreichen Sportschuhhersteller wichtigen Absatzmarkt, aufgebaut. Die neue Robotik und die Digitalisierung eröffnet der heimischen Textilindustrie ganz neue Möglichkeiten, die Kosten zu senken und dem Fachkräftemangel zu begegnen, sagt Yves-Simon Gloy. Daher wird am Chemnitzer Institut für Textilforschung schon länger intensiv zum Thema Industrie 4.0 geforscht.
Also die Frage, wie kann ich denn vielleicht durch solche Technologien effizienter produzieren und dann auch effizienter an einem Standort wie Deutschland produzieren?
Ein Weg, den auch Familienunternehmer Thomas Lindner im sächsischen Hohenstein-Ernsthal beschreitet. Er ist zuversichtlich, dass er trotz hoher Lohnkosten und des Fachkräftemangels im globalen Wettbewerb bestehen kann.
Alexandra Gerlach über neue Hoffnungen am Textilstandort Sachsen. 10 Jahre ist es her, da machte der finnische Handyhersteller Nokia seine Fabrik in Bochum unter großen Protesten kurzerhand dicht und zog dorthin, wo Handys angeblich viel billiger gebaut werden können, nämlich in Rumänien. Was sich später nicht als sonderlich kluge Idee herausstellte. Ähnlich erging es dann auch dem Konkurrenten Gigaset. Auch der sah vor Jahren seine Zukunft im Osten, genauer gesagt in China. Doch auch da liefen die Geschäfte nicht wie erhofft, die Telefonproduktion im Reich der Mitte steht vor dem Aus. Das wiederum scheint eine gute Nachricht für Bocholt. Dort am Firmensitz am Niederrhein soll die Produktion von Gigaset jetzt ausgeweitet werden. Andrea Groß kennt die ganze Geschichte.
In großen Plexiglaskäfigen schwingen Maschinen ihre Arme umher. Sie greifen Gehäuse, Mainboards, Batterieklemmen, Spiralen und Wiedergehäuse und setzen sie an Ort und Stelle zusammen. Alle 6 Sekunden läuft ein fertiges Gerät vom Band. 600 Beschäftigte arbeiten bei Gigaset in Bocholt, dem einzigen Smartphone-Hersteller in Deutschland. Pro Jahr werden hier 14 Millionen Telefonapparate montiert. Gegenwärtig machen die schnurlosen Festnetztelefone plus Dockingstationen, die in vielen Büros und Haushalten stehen, den größten Anteil aus. Weil die über viele Jahre weltweit so beliebt waren, hat Gigaset vor einigen Jahren eine Produktion in Shanghai aufgebaut, um den großen Markt in China zu beliefern. Das ging erstaunlicherweise schief, erzählt Jörg Wissing, Leiter der Automatisierungstechnik bei Gigaset.
Das hat technisch sehr gut funktioniert. Allerdings ist dort dann der Absatz in dem Land eingebrochen und das Kundenfeedback war eben, dass das Made in Germany an dem Produkt gefehlt hat. Klingt ein bisschen paradox. Man schafft Arbeitsplätze in China und das Produkt kommt dann einfach weniger gut an. Und deswegen war die Entscheidung sehr leicht zu treffen, dass wir einfach auch diese chinesischen Produkte heute wieder hier in Bocholt fertigen.
Trotz des gescheiterten Ausflugs der Festnetzproduktion setzte Gigaset auch bei Smartphones auf Fernost, wie die Konkurrenz auch. Auf Dauer soll dieses Engagement aber beendet werden. 2 Smartphone-Typen lässt Gigaset immer noch in China herstellen, 3 weitere aber seit vergangenem Jahr in Bocholt. Und bald sollen es alle sein, sagt Jörg Wissing.
Wir sind davon überzeugt, dass wir in Deutschland eine bessere Qualität herstellen können und wir können eben auf die Kundenwünsche viel besser eingehen. Wir haben ein Angebot der Kundenindividualisierung und das wäre eben über China sehr schwer abzuwickeln. Individualisierung kann dabei sein, dass wir spezielle Software auf den Geräten vorinstallieren, spezielle Klingeltöne und das wäre eben aus Asien eigentlich nahezu nicht möglich und die Lieferzeiten wären bei 6 Wochen, das wird, glaube ich, kein Kunde tolerieren.
Innerhalb einer Woche kann ein Gigaset-Kunde sein Wunsch-Smartphone entgegennehmen, inklusive Gravur des Logos vom Lieblingsverein, einen Gruß von der Liebsten oder was auch immer. Die Nähe zum Kunden, das schnelle Reagieren auf dessen Wünsche, kurzfristig auch noch Änderungen bei Menge und Design vornehmen zu können, wird immer wichtiger, sagt auch Steffen Kinkel. Er ist Professor für internationales Management an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Karlsruhe. Seit gut 20 Jahren erforscht er die Wanderungsbewegungen deutscher Firmen. Die niedrigen Lohnkosten in Osteuropa und Asien haben viele Unternehmen ins Ausland gelockt. Viele kehren wieder zurück, weil die Qualität nicht stimmt und damit ein wichtiger Wettbewerbsvorteil verloren geht.
Sie haben eine Produktion, wo qualifizierte Arbeitskräfte seit 10 Jahren arbeiten und dann auch mit Qualitätsmanagementprozessen versuchen, Fehler rauszukriegen aus den Prozessen. Und das verlagern sie, diesen Produktionsprozess, in egal welches Land im Ausland, wo neue Mitarbeiter damit beschäftigt sind und noch nicht die Erfahrung haben, auch nicht die Schulung für die Qualität. Sie kriegen da am Anfang immer Einbußen. Die Frage ist, wie lange sie das aushalten, dass sie mit geringerer Qualität fertigen. Und da ziehen manche die Bremse.
Und nehmen mit der Rückverlagerung auch höhere Lohnkosten in Deutschland in Kauf. Weil hier aber die Produktionen inzwischen sehr stark automatisiert sind, fällt das kaum ins Gewicht. Nur wenige Beschäftigte werden gebraucht, um die Maschinen instand zu halten und die Produktionsprozesse zu überwachen. Auf den Arbeitsmarkt haben die Rückkehrer kaum einen Einfluss. So ist es auch bei Gigaset. In der Fertigungsstraße für die Festnetztelefone sind kaum Menschen zu sehen. In der für die Smartphones arbeiten immerhin 6 Personen. In China, sagt Automatisierungsleiter Jörg Wissing, wären es aber mindestens doppelt so viele.
Das sind in China so zu 95% manuelle Prozesse. In der vereinfachten Rechnung kann man sagen, dass ein Chinese circa 1/10 des Stundenlohns bekommt wie ein deutscher Mitarbeiter. Und wir kompensieren da zumindest 70% wieder durch, dass wir eben 70% mit Robotern montieren.
Die Roboter werden nicht krank, lassen sich nicht ablenken und kleben auch den 10.000. Akku noch mit dem richtigen Druck in das Gehäuse. Sie vergessen auch nie, die Kameralinse vor das Reinigungsgerät zu halten, bevor sie das Mainboard einlegen. Dafür muss aber ein zweibeiniger Kollege den Befehl eingeben, nachdem er mit einer Pinzette den Kontrollstreifen von der Platine gezupft hat. Bei komplett manueller Montage ist jedes 10. Gerät fehlerhaft, so lautet eine Faustregel. Bei uns, sagt Jörg Wissing, liegt die Fehlerquote bei 1%. Nacharbeiten kostet Zeit und Zeit ist Geld.
Andrea Groß über die Renaissance der Telefonproduktion in Bocholt. Die Aufbruchsstimmung in der Wirtschaft ist verflogen. Manche Ökonomen sagen sogar, die Globalisierung hat ihre Blütezeit schon hinter sich. Soll heißen, es ist für Unternehmen nicht mehr ganz so attraktiv, die Produktion in Billiglohnländer zu verlagern. Das liegt daran, dass die Löhne in den einstigen Billiglohnländern auch inzwischen gestiegen sind. Das liegt aber auch daran, dass mächtige Männer wie US-Präsident Donald Trump vom Freihandel nicht allzu viel halten und stattdessen lieber Freund und Feind mit Strafzöllen belegen, um die amerikanische Industrie zu schützen. Die Folge: der internationale Warenaustausch gerät ins Stocken, was eine exportorientierte Nation wie Deutschland natürlich besonders trifft, wie Bastian Brandau am Beispiel Sachsen zeigt.
Und hier vor uns haben wir zum Beispiel so eine GSMR-Säule mit Solarbetrieb liegen, die an Bahnstrecken aufgebaut wird.
Michael Brandhorst führt durch die Fertigungshallen der Photon Meissner Technologies GmbH. Knapp 90 Mitarbeiter sind hier angestellt, bauen technische Anlagen vor allem für den Bahnbetrieb. Bevor eine Säule fertig wird, wird die Hülle gestanzt und zusammengesetzt, anschließend die Technik eingebaut, erklärt Geschäftsführer Brandhorst.
Das wären jetzt hier solche Notrufsäulen, die wir hier für BVG bauen. Die werden dann auf der Linie U5 dann aufgestellt.
Die Deutsche Bahn ist Hauptkundin des Meissner Unternehmens, das auch an andere Eisenbahnen liefert. Vor allem in Europa, aber nicht nur. Immer sei es ihm, der seit über 3 Jahren die Geschäfte in Meißen führt, auch um neue Absatzmärkte gegangen, sagt Michael Brandhorst. Etwa als 2015 das Atomabkommen mit Iran zustande kam und Sanktionen gegen das Land wegfielen.
Stark beworben von der Bundesregierung, auch die sächsische Regierung hat also wirklich eingeworben bei uns Unternehmern, sich im Iran als Unternehmer zu platzieren. Und da Iran durchaus Potenzial hat für die Erneuerung oder Ausbau der Eisenbahninfrastruktur, also alles, was mit Logistik zusammenhängt, habe ich auch für mich entschieden, ja, das könnte sehr interessant werden. Also da müssen wir im Prinzip rein.
2 sächsische Minister reisten nach Iran. Es gab auch Gegenbesuche. Und auch die Visite einer iranischen Wirtschaftsdelegation in Meißen.
Und das sah auch sehr gut aus. Also wir haben die ersten Gespräche geführt. Die haben sich sehr interessiert, was wir hier für Produkte anbieten. Wobei die natürlich schon das Ziel hatten, dann auch die neueste Technik zu bekommen.
Doch dann bekam man in Meißen die Weltpolitik zu spüren. US-Präsident Trump entschied sich, das Abkommen einseitig aufzukündigen, mit Auswirkungen bis an die Elbe.
Also ich sag mal, durch die Unterschrift von Herrn Trump hat er uns ja mehr oder weniger, also uns Unternehmern, unter Androhung von Strafe verboten, mit dem Iran Geschäfte zu machen. Und der heutige Stand ist halt so, ja, ich mache nichts mit dem Iran, null. Selbst Kollegen, die ich hatte, die in den Iran geliefert haben, kriegen es im Prinzip nicht bezahlt. Es gibt die einen oder anderen Firmen, die das damals alles per Vorkasse gemacht haben. Die sind, ich sag mal, so weit erstmal fein raus. Die haben ihr Geld gekriegt, die brauchen jetzt bloß noch liefern.
Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Iran liegen damit wieder am Boden, bevor sie überhaupt so richtig aufstehen konnten. Dabei habe es seit der Öffnung durchaus eine klare Entwicklung gegeben, sagt Lars Fieler, Sprecher der Industrie- und Handelskammer Dresden.
Wir sind natürlich auf einem doch recht geringen Niveau gestartet, aber wenn wir uns die letzten Jahre angucken, von 2016 bis einschließlich 2018, dann haben sich die Exporte aus Sachsen in den Iran schon deutlich erhöht. Wir lagen im letzten Jahr bei gut 82 Millionen. Das war nochmal ein Zuwachs von 20% gegenüber dem Vorjahr 2017.
Doch das ist nun vorbei. Obwohl das Abkommen formal nach wie vor gelte, haben sich seit dem Rückzug der USA die Bedingungen für deutsche Unternehmen geändert.
Wenn Sie mit einer Drohkulisse konfrontiert sind, wo Ihnen ein Dritter suggeriert, wenn du weiterhin deine Geschäftskontakte mit dem Iran aufrechterhalten wirst, dann mache ich dir das Leben auf meinem Markt im Zweifelsfall schwer, dann muss ich jedes Unternehmen die Karten legen. Und je nachdem, wo natürlich auch die größeren Volumina realisiert werden, wo man auch die größten Perspektiven sieht, wird man sich im Zweifelsfall zähneknirschend dann dafür entscheiden.
Und so trauert man den Chancen des Iran-Geschäfts nach. Dabei sieht sich die sächsische Wirtschaft eh schon als Opfer der Weltpolitik. Die Sanktionen, die seit 2014 gegen Russland bestehen, verbunden mit einer Schwäche der russischen Wirtschaft, haben zu einem starken Exportrückgang dorthin geführt. Zuletzt drängte Ministerpräsident Michael Kretschmer, obwohl ohne Kompetenz in der Sache, beim Besuch in Russland auf ein Ende der Sanktionen. Das wünscht sich auch IHK-Sprecher Lars Fieler.
Die Unternehmen sehen sich hier schon ein bisschen als die Prügelknaben, die das letztlich ausbaden müssen und die ganz klar die Position vertreten, dass man über diesen Weg die gesteckten Ziele nicht erreicht und man sollte doch wirklich zu dieser Einsicht gewinnen und im Endeffekt auch im Sinne des eigenen Standortes und der eigenen Unternehmen diese Sanktionen rückgängig machen.
Zuletzt lagen die sächsischen Exporte nach Russland bei rund 400 Millionen Euro. Vor Inkrafttreten der Sanktionen 2014 und der russischen Wirtschaftskrise waren es einmal über 1,5 Milliarden, also fast viermal so viel. Bisher hätten Sachsens Firmen das wegbrechende Russlandgeschäft aber relativ gut durch andere Märkte kompensieren können, sagt Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich, SPD. Mit großem Abstand wichtigster Absatzmarkt ist inzwischen China. Rund ein Sechstel aller sächsischen Exporte gingen im vergangenen Jahr dorthin.
Bastian Brandau über die Folgen der Sanktionen gegen Russland und den Iran.